Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach Möden, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Herrschaften, die Big Show 742, Sportradio 360 am allerersten Januar 2026. Prosit Neujahr. Everybody, was ist der Plan für heute? Wir haben nicht geruht. Wir haben Kosten gescheut, wir haben Mühen gescheut, aber wir haben nicht geruht. Es gibt eine Show, die knapp 4 Stunden lang ist. Ich habe sie in 3 Teile aufklamüsert. Zunächst mal klar. Wenn in England Fußball gespielt wird, dann melde ich mich gerne und wir uns gerne bei Sven Heist. Ein Fußballteil also mit dem Sven. Danach noch Darts mit dem Sven. Und den ersten großen Part schließen dann ab Eddie Milke und Stefan der Voice-Heinrich. Motorsport, da geht's querbeet. Hört euch das bitte an. Es ist grandioser. Und geht übrigens, nein, ihr könnt ja, wenn ihr nicht schon Ticket habt, zum Supercross nach Dortmund. Also erster Teil Fußball, Darts, Motor 1, Motor 2. Dann der zweite Teil. Ski mit dem famosen Lukas Zara und nach längerer Zeit mal wieder mit dem fantastischen Ernst Hausleitner vom ORF, der diesen sehr prekären Frauenslalom am Semmering kommentiert hat. Lukas war dort. Darüber sprechen wir dann mit Christoph Leuchtenberg über die Vierschanzentournee und dann der große Football-Block in unserem zweiten Teil mit Andreas Renner, mit Nicolas Martin und mit Christian Schimmel zuerst zur NFL und dann zum College Football. Und der dritte Streich beginnt dann mit dem großen Jürgen Schmieder in Los Angeles. Kleine Cameo haben wir auch von Heiko Olderb. Dann die NBA mit Sepp Dumitru, The Remains of the Week und hinten raus noch 1,5 Tennisteile, möchte ich sagen. Zunächst mal mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt zu Werder Bremen und ein bisschen zum Tennis und dann noch dieser Krampf der Geschlechter zwischen Arina Sabalenka und Carlos Alcaraz, das wäre sinnlos gewesen. Nick Kyrgios natürlich, da kommen dann noch Niki Goyer und Dennis Heinemann dazu. So, auf geht's. Vorsätze fürs neue Jahr, für mich 50 Liegestütz pro Tag, eine hoffentlich fantastische Olympiaserie und dann auch was zu Fußball-WM für euch hören, weitersagen, gerne auch unterstützen. Auf geht's. Herrschaften, das ist die Big Show 742 und auch in dieser Woche beginnen wir mit Fußball. Und wo wird gespielt in England und mit wem plaudern wir darüber? Am liebsten selbstredend mit Sven Heist in London. Guten Morgen, lieber Sven.
Morning, lieber Jens, hallo.
Wir nehmen auf am Mittwoch und stehen ein kleines bisschen oder auch ein großes bisschen unter dem Eindruck des Spitzenspiels, nämlich zwischen Arsenal und Aston Villa. Ich gehe davon aus, Sven, du warst im Stadion und hast einen 4:1-Sieg von Arsenal gesehen, der dich und uns was gelehrt hat.
Oh, das ist eine sehr bittere Niederlage für Unai Emery war. Und da konnte ich richtig mitfühlen gestern. Direkt nach Abpfiff hat er sich umgedreht, einen Blick zu Arteta, der hat mit seinen Assistenten gejubelt und dann ist er aus dem Stadion gegangen, ohne Handschlag mit seinem Gegenüber. Da konntest du sehen, dass ihm das sehr nahe ging, vermutlich. Und auch nachvollziehbarerweise. Du weißt, er hat ein paar Jahre für Arsenal gearbeitet. Das hat dann nicht funktioniert. Arteta hat ihm nachgefolgt. Und gestern war natürlich ein großer Moment für Aston Villa und Emery, weil man mit einem Sieg hätte zu Arsenal aufschließen können. Davor hat man 11 Spiele in Folge gewonnen. Das war ein absolutes Spitzenspiel, so dass es dann so bitter läuft für Aston Villa, dass sie in einer sehr guten ersten Halbzeit dann in der zweiten Halbzeit regelrecht untergehen mit 1:4. Das haben sie sich anders vorgestellt und das konntest du dann an der Reaktion von Unai Emery sehen, dass er so schnell wie möglich aus dem Stadion raus wollte.
Lässt sich an irgendwas festmachen, was Aston Villa fehlt, um tatsächlich um den Titel mitzuspielen?
Ist mir gestern auch die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, weil diese erste Halbzeit einfach richtig gut war. Das war einfach exemplarisch, wie man eigentlich gegen Arsenal spielen muss. Und in gewisser Weise hat Emery die Mannschaft so auftreten lassen, wie Arsenal normalerweise die Gegner besiegt. Sie haben das unwahrscheinlich clever verteidigt. Sie haben den Rhythmus aus der Partie genommen. Sie haben sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Und taktisch gesehen haben sie auch noch die Möglichkeiten ausgenutzt, die ihnen Arsenal angeboten hat, indem sie teilweise wirklich ein sensationelles Konterspiel aufgezogen haben. Der Unterschied ist dann, aus meiner Sicht zumindest, Jens, wenn du so Fußball spielst wie in der ersten Halbzeit und es dann auch in gewisser Weise auch noch dominierst, dann musst du einfach die Tore schießen. Sie hatten zwei, drei Gelegenheiten, wo du sagst, auf diesem Niveau bekommst du die auswärts gegen Arsenal nicht nochmal. Und wenn Aston Villa dann in Führung geht, mit mindestens einem Tor, vielleicht sogar mit zwei Toren, dann brauchst du nicht mich dafür, um zu sagen, dass die zweite Halbzeit anders läuft. Das haben sie allerdings nicht hinbekommen. Dort hat dann ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Vielleicht auch die absolute Überzeugung, dass dann hinzubekommen oder vielleicht auch die Spitzenqualität, es dann in dieser einen Situation zu erzwingen. So. Und da gehst du mit 0:0 in die Halbzeit und dann unterläuft dir bei einem Eckball ein Fehler, wo der wirklich gute Torhüter Martinez den Ball nicht richtig zu fassen bekommt. Gabriel macht es 1:0 und dann ist es natürlich schwer in dieser Position, das dann aufzuholen, obwohl sie so oft dann zurückgekommen sind in den Spielen. Das war ja eine Qualität von Aston Villa, dass sie trotz Rückständen immer wieder am Ende mit einem Tor am Ende vorne waren. Das ging halt gestern nicht, weil sie relativ schnell auch noch das zweite bekommen hat. Und dann haben sie gemerkt, okay, das hier wird nicht mehr funktionieren. Trotzdem, sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben das bis zum Ende seriös durchgespielt. Aber ich glaube, der Knackpunkt war, dass sie die eigenen Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt haben.
Jetzt, wenn wir auf Arsenal blicken, ich habe ein Zitat gelesen von Mikel Arteta und da hieß es, die Rückkehr von Kai Havertz ist keine Frage von Wochen mehr, sondern nur noch eine von Tagen. Jetzt funktioniert Arsenal natürlich sehr, sehr gut. Wird es für Kai Havertz, was ja auch aus Sicht der deutschen Fußballnationalmannschaft wichtig ist, wird es da überhaupt ein Plätzchen geben bei Arsenal?
Der große Vorteil von Kai Havertz ist doch, dass er fast überall auf dem Platz spielen kann. Insofern
Auch
wahrscheinlich
rechter
dort, wo sich
Außenverteidiger möchtest du mir hiermit sagen? Oder was linker Außenverteidiger gegen Österreich?
linker Schienenspieler oder so, habe ich das richtig im
Ja,
Hinterkopf?
genau.
Da bist du logistisch näher als ich, das weißt du besser als ich. Nein, du, ich glaube, dass die Qualität von Kai Havertz ist und auch von Arsenal in dieser Saison, dass sie einfach unwahrscheinlich dicht besetzt sind über die Startformation hinaus und etliche Spieler im Kader einfach auf mehreren Positionen einsetzbar sind. Und das wird Arteta sich dann auch im Januar zunutze machen. Wenn du dir das Spielprogramm von Arsenal anguckst, ich meine, da kannst du ja gar nicht nur mit 11 Spielern durchspielen. Sie sind aus meiner Sicht noch in allen Wettbewerben vertreten momentan. So, und jetzt spielen sie, glaube ich, zu Beginn des nächsten Jahres gegen Bournemouth, dann spielen sie gegen Liverpool, dann spielen sie FA Cup gegen Portsmouth, dann spielen sie zwei League Cup Halbfinals gegen Chelsea. Also wenn es dort keine Einsatzmöglichkeiten für Kai Havertz gibt, dann weiß ich es wirklich nicht. Ich meine, wenn man das mal zusammenrechnet, ich glaube, es sind 3, 5, 7, wahrscheinlich um die 9 Spiele, die Arsenal im Januar hat. Und das in 31 Tagen. Also ich glaube, darum muss man sich dann keine Gedanken machen. Eher ist es schon wichtig, in welcher Verfassung Havertz zurückkehrt. Ich habe im Hinterkopf, dass nach seiner Verletzung im vergangenen Februar dann gegen Saisonende in der körperlichen Verfassung auf dem Platz erschienen ist, die man so noch nicht gesehen hat. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ist ihm jetzt das wieder gelungen? Und vor allem, welche Stabilität hat sein Körper, dass er sich vielleicht jetzt nicht nochmal einen Rückschlag abholt? Denn er hat jetzt fast ein Jahr nicht mehr wirklich richtig Fußball gespielt. So. Das ist, glaube ich, der wichtigere Aspekt im Hinblick auf die Nationalmannschaft im Sommer.
Speaking of which, du hast in der Süddeutschen Zeitung ja auch einen Artikel darüber geschrieben, über die große Erleichterung, dass Florian Wirtz endlich ein Tor geschossen hat. Ist die Erleichterung in den deutschen Medien größer als bei Wirtz selbst? Denkst du, dass es wie eine schwere Last auf den Schultern von Florian Wirtz gelegen hat? Weil für mich ist Wirtz ja nicht als Torjäger engagiert worden, sondern als jemand, der Tore vorbereitet. Und okay, auch da gibt es Statistiken, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da braucht es dann halt immer auch jemand, der den Ball reinschießt. Also bei wem war die Erleichterung größer? Bei Wirtz selbst oder bei allen ihm wohlgesonnenen Medienschaffenden?
Vermutlich würde ich da keinen Unterschied machen, weil Florian Wirtz, glaube ich, schon auch unter dieser Debatte etwas gelitten hat. Das wird er vielleicht jetzt nicht so direkt zugeben wollen, aber dass das nervt, wenn permanent da über einen gesprochen wird, wann endlich das erste Tor fällt, das kann ich mir schon ausmalen. Da hat er dann selber auch gesagt, dass ich gewünscht hätte, dass es sehr viel früher eingetroffen wäre. Insofern, glaube ich, war es für ihn ein versöhnlicher Abschluss von einem sehr komplizierten halben Jahr, so würde ich es mal formulieren wollen. Und du hast gesagt, natürlich ist Wirtz ein super Vorbereiter, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er in Leverkusen nicht nur 65 Assists gegeben, sondern auch 57 Tore geschossen. Also ich glaube, dass das schon einkalkuliert war, dass er auch durchaus den Ball mal ins Netz schießt. So, und da gab es ja auch etliche Gelegenheiten dafür, aber es ging sich halt nie so richtig aus. Ich glaube, am Anfang hat er ordentliche Leistungen gezeigt und es ist einfach entscheidend, wie du da reinkommst. Und da gab es halt einfach dieses Tor und diesen Assist nicht. Und dann hat er natürlich auch in der Krise, unter der Krise der Mannschaft halt gelitten im Herbst, wo das dann richtig schwierig geworden ist. So. Und ich glaube schon, es war dann ein Wendepunkt, als Liverpool sich ein bisschen neu aufgestellt hat nach diesen neuen Niederlagen in 12 Pflichtspielen, unter anderem ja auch, dass Mohamed Salah da nicht mehr von Beginn an gespielt hat. Und das hat natürlich an der Statik der Mannschaft was verändert. Das hat sie zum einen defensiv kompakter gemacht, weil natürlich am Ende 11 Spieler auf dem Platz waren, die defensiv vielleicht etwas mehr mitgearbeitet haben, als das mit Salah der Fall gewesen wäre, sicher da doch gerne rausnimmt. Und zum anderen, wenn du einfach Salah nicht mehr dabei hast, dann brauchst du ja jemanden anders, der dir dieses Spiel organisiert und mit Ideen überzeugt. So, und dann geht natürlich der erste Blick zu Florian Wirtz. Und dadurch ist er natürlich anders in dem Spiel involviert. Dazu hat er auch ein bisschen eine andere Erfahrung gehabt mit diesem Premier League Fußball nach mehreren Monaten. Und das ist aus meiner Sicht jetzt in den vergangenen Partien zusammengekommen, wo er dann immer mehrmals nah dran war, dieses Tor zu erzielen. Und jetzt hat das ja das lange ersehnte dann gegen Wolverhampton geschafft. Und das ist, freut auch ein für ihn, weil was er in fußballerischer Klasse mitbekommt, das siehst du in jeder Aktion, die Technik, die er hat, das Spielverständnis, diese kleinen, flinken Bewegungen. Ich glaube, dass Liverpool noch viel Freude hat und ich würde die Wette halten, Jens, es war nicht das letzte Tor von ihm für den FC Liverpool.
Na komm, da setze ich jetzt nicht dagegen, weil das ist ja fast selbsterklärend, aber ohne Florian Wirtz, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, noch nie ein Wort mit ihm gewechselt, auch ganz wenige Interviews gesehen, aber irgendwie ertappe ich mich dabei, dass ich ihm nur das Beste wünsche, weil ich einfach diesen Schritt überragend fand, dass er eben nicht zu Bayern gegangen ist, sondern dass er nach England gegangen ist, dass er sich diesem Druck aussetzt und deshalb wünsche ich ihm da alles Gute. Ich glaube, jetzt lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, hoffe ich. Ich glaube, Liverpool wird die Premier League in diesem Jahr nicht gewinnen, aber Sven, wo steht die Mannschaft? Denn jetzt ist die Krise vollumfänglich überwunden.
Ich glaube, das wissen sie selber nicht so richtig, wo sie sehen. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Unbekannte, die diese Mannschaft und auch den Trainer momentan umtreibt. Ich habe das Gefühl, dass sie zumindest diese Krise mal im Herbst überwunden haben. Aber wenigstens, wenn du dir die Spiele anguckst, das ist natürlich nach wie vor nicht stabil. So war es ja auch nicht zu Beginn der Saison. Jetzt gewinnen sie halt wieder, auch mit einem Torunterschied zu. Ich glaube, es hängt viel davon ab, wie sie jetzt im Januar sich personell aufstellen. Denn momentan durch die Verletzungen im Kader und auch durch die Abwesenheit Salahs stellt sich diese Mannschaft quasi von selbst auf. Und da kommen ja noch etliche Spiele auf sie zu. Und so werden sie sicherlich nicht bis zum Saisonende seriös durchkommen. Insofern bin ich gespannt, ob es ihnen gelingt, einen guten Innenverteidiger zu finden, um mal Konaté und Van Dijk, die ja wirklich jedes Spiel über 90 Minuten absolvieren, eine Pause zu gönnen. Und zum anderen, wie lösen sie die offensive Situation? Was passiert mit Salah? Aus meiner Sicht hatte ich das Gefühl, dass er sein letztes Spiel im Dezember für den Club bestritten hat und im Winter vor einem Wechsel steht, weil Salah einfach klar gemacht hat, ich möchte jedes Spiel von Beginn an spielen und Slot gezeigt hat, dass das momentan so nicht in seinem Kopf ist. Durch die Verletzung jetzt von Isak fehlt ihnen natürlich ein weiterer Offensivspieler, wodurch sich dann natürlich fast automatisch ergibt, dass Salah wieder jedes Spiel ohne Konkurrenz in der Startelf steht. Aber nichtsdestotrotz würde es da auch gut tun, wenn sie vielleicht noch einen Spieler bekommen. Insofern glaube ich, ist abzuwarten, wie sie sich personell aufstellen. Und ein Schlüsselspiel ist einfach jetzt in einer Woche diese Auswärtspartie beim FC Arsenal. Das ist dann schon ein absoluter Härtetest, in welcher Verfassung sie dorthin gehen. Sind sie stabil genug, dagegen zu halten? Können sie so ein Spiel eventuell gewinnen, wodurch sie selber wieder Selbstvertrauen gewinnen? Oder geht es dann ähnlich aus wie Aston Villa gestern, weil das ganze Gefüge einfach noch nicht mehr die Qualität hat wie in der Vorsaison? Ich glaube, das ist für die Trainer am meisten unangenehm, wenn sie selber nicht so richtig wissen, was sie bekommen. Und so ist es momentan bei Liverpool der Fall. Immerhin gewinnen sie wieder die Spiele, aber noch nicht auf die Art, die Arne Slot vorschwebt.
Zurück nach London, Sven. Ist Oliver Glasner kurz davor, in trouble zu sein? Jetzt hat es gegen Tottenham, du hast mir damals erzählt, die Niederlage gegen Manchester City hat dem Spielverlauf nicht Rechnung getragen, sondern das war eine unglückliche Geschichte. Jetzt haben sie bei Leeds, glaube ich, verloren. Sie haben zu Hause gegen Tottenham verloren. Oder hat Oliver Glasner so viel Credit bei den Fans, bei den Ownern, dass er, ja, dass er selbst eigentlich entscheidet, ob er weitermacht, wie lange er weitermacht? Lass es mich mal so sagen.
Ja, also ich würde sagen, dass wenn es jemanden gibt, der als letztes bei Crystal Palace das Licht ausmacht im Selhurst Park, dann wird das wohl Oliver Glasner sein. Diese Partie gegen Manchester City war ein riesiges Schlüsselspiel, weil sie davor schon auf der letzten Rille praktisch in diesem Jahr gefahren sind mit der Anzahl an Spielen. Ich glaube, in dieser Hinrundensaison 2025, 2026 gibt es keine Mannschaft, die mehr Pflichtspiele bestritten hat als Crystal Palace. Dafür ist aber die Mannschaft und der Kader ja gar nicht ausgelegt. Und dass, wenn du jedes Mal mit der besten Mannschaft von Beginn an spielst, dass du irgendwann den Punkt erreichst, wo du irgendwann mal müde wirst. Und wenn es nicht physisch ist, dann zumindest psychisch. Das war abzusehen gewesen. Und ich hatte die Überzeugung, dass die Erfolge sie immer weiter getragen haben. Aber dieses 0-3 gegen Manchester City, das war ein richtiger Schlag vors eigene Kontor, weil du das Spiel hättest dringend gewinnen müssen, dann wärst du in die Spitzengruppe der Premier League aufgerückt, das hätte dir nochmal mehr Motivation verschafft. So, und danach folgt dieses unglückliche 2-2 zu Hause in der Conference League, wodurch du jetzt auch noch im Februar nochmal die Playoffs spielen musst mit zwei zusätzlichen Partien. So, dann stauen sich diese Spiele, muss man sich mal überlegen. Crystal Palace spielt am Donnerstagabend in Conference League und spielt dann am Samstagabend schon auswärts in Leeds und dann am Dienstag ein Pokalspiel gegen Arsenal. So, du gehst in Leeds dann ziemlich unter die Räder mit 1-4, verlierst dann auch noch im Elfmeterschießen bei Arsenal, nachdem du dich nochmal nach Rückstand zurückkämpfst, dieses Viertelfinale, wo, glaube ich, schon der ganze Club gehofft hat, Mensch, wenn wir das schaffen, hätten wir vielleicht wieder eine Chance, nach Wembley zu kommen und sogar noch einen weiteren Pokal zu gewinnen. Und davon haben sie sich dann nicht erholt. Und jetzt wird es tatsächlich spannend zu sehen sein, wie schnell sie das wieder umdrehen können. Gelingt es jetzt sofort mit einem Heimsieg im neuen Jahr gegen Fulham wieder in die alte Richtung zurückzuschlagen? Oder ist es jetzt erstmal so, dass sie da schon erstmal durchatmen müssen nach dem Pensum, das sie da zuletzt absolviert haben? Dass es um die Zukunft von Oliver Glasner geht, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn es um die Zukunft von Oliver Glasner geht, dann nur, ob er seinen Vertrag über die Saison hinaus verlängert. Und momentan lässt er sich ja Zeit, weil er abwartet, wie sich der Club entwickelt. Und der Club wartet so ein bisschen ab, wie sich Oliver Glasner entscheidet. Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation. Und die Frage ist, wie sie da zueinander finden. Ich glaube, dass Glasner erwartet, dass der Verein jetzt im Januar nochmal 2-3 neue Spieler holt, um diese Mannschaft aufzufrischen. Allerdings wird das schwierig sein, weil wenn du neue Spieler holst, dann wollen die ja eigentlich wissen, wer der Trainer über den Sommer hinaus ist. Insofern, das ist sehr spannend, wie sie sich dort orientieren und sicherlich auch eine Situation, die für beide Seiten nicht sehr einfach ist.
Ja, das wäre so meine Anschlussfrage gewesen, ob da nachgelegt wird bei Crystal Palace oder nicht. Und weil du sagst, er sondiert die Situation. Mein Verständnis war ja, dass Pep Guardiola in diesem Jahr noch den Übergang moderiert bei Manchester City. Jetzt schaut dieser Übergang so aus, dass sie nach Verlustpunkten 2 hinter Arsenal nur sind. Also sehr, sehr gute Chancen haben, in diesem Jahr sogar den Titel zu gewinnen. Und wenn ich die Teeblätter, die Pep so ausstreut, richtig deute, es scheint mir überhaupt nicht fix zu sein, dass Guardiola nach dieser Saison aufhört, Sven, also bei Manchester City, oder?
Ja, mein Bauchgefühl geht eher momentan noch in eine andere Richtung, weil ich glaube, dass er natürlich einen Ausstieg haben will, vielleicht auch mit einem Triumph oder mit dem, dass Manchester City wieder oben in der Champions League zugegen ist. Ewig wird er das sicherlich nicht mehr machen und diese ganzen Gerüchte momentan und auch die Art, wie er sich präsentiert, da tendiere ich manchmal dazu, dass er vielleicht irgendwo jetzt, wenn er sieht, dass diese Saison erfolgreich läuft, so wie damals bei Klopp, dass er das dann auch als Möglichkeit nimmt, irgendwie einen grandiosen Abschied vom Club zu haben, als dann nochmal eine weitere Saison nachzulegen, weil das einfach auch aus meiner Sicht an die Substanz geht, was er ja in jedem Satz praktisch betont. Insofern bin ich gespannt, ob er nicht da intern schon angedeutet hat, dass er aufhört oder ob er es tatsächlich noch nicht weiß. Zuzutrauen ist Pep Guardiola alles, auch dass er am letzten Saisontag sagt, Mensch, ich habe doch wieder so viel Spaß an dieser neuen Mannschaft, ich mache noch mal ein Jahr. Aber die Zeichen für mich stehen eher auf Abschied als darauf, dass Pep Guardiola noch mal irgendwo in ein Jahr dranhängt.
So, aber dann ist für mich war Oliver Glasner der Favorit möglicherweise, ohne natürlich die Owner zu kennen, was die wollen. Aber plötzlich scheint mir Vincent Kompany da in Pole Position zu sein. Würdest du, also wenn du jetzt, you're not a betting man, Sven, aber wenn doch, würdest du jetzt eher, wenn es denn dazu käme, Vincent Kompany als nächsten Coach von Manchester City sehen oder Oliver Glasner?
Also wenn du mir tatsächlich nur diese beiden Trainer zur Auswahl gibst, dann würde ich wahrscheinlich eher zu Oliver Glasner tendieren, aus dem einfachen Grund, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft und ich mir jetzt einfach
Okay.
beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, Vincent Kompany vom FC Bayern zu holen, auch wenn Guardiola mal gesagt hat, dass er Kompany in gewisser Weise ein natürlicher Manchester City-Trainer ist. Ich weiß nicht, wie er sich intern gegenüber dem Vorstand dort aufgestellt hatte, hat er denen schon Andeutungen gegeben, dass es im Sommer Schluss sein könnte, hat er denen eher gesagt, er muss sich das nochmal ein, zwei Monate überlegen. Irgendwann wird natürlich auch der Verein planen müssen oder gibt es tatsächlich die Hoffnung, dass er den Vertrag, den er unterschrieben hat, erfüllt bis 2027. So, das ist aus meiner Sicht die Gemengelage und da wird dann Manchester City auch die Optionen sondieren. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass vielleicht Enzo Maresca vom FC Chelsea ein Thema sein könnte, weil er natürlich früher mal für Manchester City gearbeitet hat. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Namen, die in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind, die allerdings Manchester City vielleicht potenziell im Hinterkopf hat, weil sie Guardiola nahe kommen vom Spielstil oder von den Ideen. Das wird sicherlich ein Übergang werden, wie es der FC Liverpool erlebt hat, als Jürgen Klopp als Galionsfigur abgetreten ist. Ähnlich wird das auch Manchester City treffen, aber Liverpool hat ja gezeigt, dass es durchaus möglich ist. Insofern kann es vielleicht auch City gelingen. Am wichtigsten ist natürlich dafür, dass du eine funktionierende Mannschaft hinterlässt. So, und die von Manchester City ist im Aufschwung und wie stark sie wirklich ist, das wird natürlich jetzt die Rückrunde beweisen. Und ich habe momentan das Gefühl, dass Pep Guardiola eine Lockerheit hat, die ich von ihm so nie gesehen habe. Und das deutet für mich eher darauf hin, dass es vielleicht so auch damit zu tun hat, dass er weiß, ich muss das jetzt nicht mehr 6, 7, 8 Jahre machen.
Weil er ja nach der WM in den USA die spanische Weltmeistermannschaft dann übernimmt, um Nationaltrainer zu werden in seinem Heimatland. Wir machen eine kurze Pause mit Sven Heist. Er hat es noch nicht ganz überstanden, denn der Sven in London ist natürlich nah dran, auch am Alley Pally, wo nach wie vor Pfeile geworfen werden und wo es ja auch ein kleines bisschen runter und drüber geht.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Big Show 742. Weiter geht es mit Sven Heist. Und ja, wir machen rüber zum Darts. Ganz, ganz unschön. Machen rüber zu irgendwas. Aber anyway, wir versuchen uns ein kleines bisschen an der Darts-WM. Wir nehmen am Mittwoch auf. Wir haben als neueste Entwicklung das Ausscheiden von Michael van Gerben. Es gab eine Zeit, also wo ich ganz komplett zwiegespalten war bei MVG, ja, wo ich natürlich fasziniert war, Sven, wie souverän und wie gnadenlos er auch seine Spiele gewonnen hat, aber andererseits mir gewünscht habe, dass ihn doch bitte jemand schlagen möge, damit diese Dominanz nicht ausartet. Where did it all go? Where did it all go? Weil so in den letzten ein, zwei Jahren hatte ich den Eindruck, er ist nicht mehr der Maßstab für alle anderen.
Gut beobachtet, Jens. Ich hatte den Eindruck, dass es eine Mischung aus zwei Sachen ist. Zum einen hat es natürlich mit seinen Gegnern zu tun, gerade jetzt auch Luke Littler und Luke Humphries und all den anderen, die da nachkommen und einfach ein unglaubliches Niveau haben, wodurch das jetzt einfach nicht mehr garantiert ist, dass du Jahr für Jahr eben auf einsam deine Kreise vorne ziehst. Das wird sicherlich ein Aspekt bei dieser ganzen Geschichte sein, dass einfach die Wettbewerbsfähigkeit an der Spitze sehr viel ausgeglichener ist und es natürlich auch einfach ein Sport ist. Ich meine, das kann ja jeder sehen, wo es wirklich tatsächlich auf Millimeter ankommt und da ist es extrem schwer, so eine Form über so viele Jahre zu konservieren. Das ist mal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, diese Gnadenlosigkeit, die du da beobachtet hast, die erkenne ich bei Michael van Gerwen nicht mehr in derselben Form. Und ich glaube, dass das auch mit seiner privaten Geschichte zu tun hat. Du weißt, er hat sich da von seiner Ehefrau getrennt und da ist vieles im Unklaren und auch mit seinen Kindern. Und das hat vermutlich auch dafür gesorgt, dass sein Fokus sich ein bisschen neu ausgerichtet hat, dass der Dartsport immer noch extrem wichtig ist und ihm alles bedeutet und er unbedingt gewinnen will, aber es auch noch etwas anderes gibt. Und wenn du das dann vergleichst mit jemandem wie Luke Littler, da sieht es dann schon so aus, dass es momentan Darts gibt und nicht sehr viel mehr. Und vielleicht hat es damit dann auch in Warson, in dieser absoluten Spitze, damit zu tun, dass das vielleicht nicht mehr alles so läuft wie in den vergangenen Jahren. Zumal man ja sich auch diesen Antrieb bewahren muss. Ich meine, Michael van Gerwen hat die Weltmeisterschaft mehrmals gewonnen. Also der weiß, wie das ist so. Und du musst ja dann dich immer wieder komplett neu motivieren und jedes Jahr so antreten, als hättest du diesen Titel noch nie gewonnen und dem alles unterstellen. Und momentan habe ich den Eindruck, dass das bei Michael van Gerwen nicht unbedingt der Fall ist, dass es eben da auch andere Dinge gibt, die ihm vielleicht auch einfach ein bisschen Kraft rauben, die er dann für das Dartspiel nicht mehr hat. Und wenn du ihn dann mit Gary Anderson zum Beispiel gestern vergleichst, mein, das ist natürlich ein absoluter Altmeister, so, der hat nichts mehr zu verlieren. Ich glaube, das hat er selber gesagt, so, weißt du, der hat sich nichts mehr zu beweisen, der möchte einfach noch Spaß haben und sich auf höchstem Niveau wo testen. Und diese Lockerheit, die macht den Schotten momentan aus. Und das, was er da in den vergangenen Spielen gezeigt hat, das war absolut beeindruckend. Und da bin ich mal gespannt, weil den muss man erstmal aus dem Turnier nehmen. Wenn der so weiterspielt und sich da nicht so viel Gedanken macht, da ist der Druck auf Seiten von Luke Littler und Luke Humphries und nicht bei Gary Anderson und das kommt ihm momentan sehr entgegen.
Gary Anderson ist für mich auch ist ein Phänomen eigentlich, ja, weil wenn du ihn, glaube ich, in Anzug und Krawatte siehst, dann denkst du, du triffst ihn in irgendeiner Sparkasse und dort ist er dafür zuständig, ob du den Kredit für den Hausbau bekommst oder nicht. Aber dann, wenn er im T-Shirt dasteht und so tätowiert ist, also es ist faszinierend für mich und er ist schon eine der prägenden Figuren der letzten Jahre, Sven, oder?
Oh, unbedingt. Ich kann dir eine nette Anekdote erzählen. Zum ersten Mal hat er ja die Weltmeisterschaft 2015 gewonnen und dann 2016 nochmal nachgelegt. Das waren damals ja schon zwei absolute Top-Finals, wenn man sich das nimmt. Da hat er ja Phil Taylor geschlagen und auch Adrian Lewis. So, und das waren ja extrem ausgeglichene Spiele. Und ich erinnere mich danach, dass Gary Anderson auf der Siegerpressekonferenz, die ging ein paar Minuten, da hat er sich dann zuerst stand da auf, saß auf dem Podium, hat für die Fernsehkameras geantwortet und dann gab es noch ein Interview mit den Zeitungsvertretern. Da ist er um die Ecke gegangen und da war so eine kleine Einbuchtung an der Wand und dann hat er sich in diese Einbuchtung hineingestellt. So, das war damals die Persönlichkeit von Gary Anderson. Der konnte mit diesem ganzen Zirkus überhaupt nichts anfangen. So, und das war überhaupt nicht seins, da die Medien zu unterhalten und so weiter. Und es war ein total schüchterner Spieler, in Anführungsstrichen, obwohl er ja damals auch schon ein gesetztes Alter hatte, der einfach diese Darts geworfen hat, besser wie jeder andere. Und im Rest war er sehr, sehr zurückhaltend eingestellt. Und wenn du den dann siehst, wie der nach dem Spiel gegen Michael van Gerwen in der Öffentlichkeit redet, mit welcher Unterhaltsamkeit und mit welcher Lockerheit und wie lustig er ist, dann hast du das Gefühl, dass er natürlich jetzt auch mit diesen 10 Jahren, mit diesem ganzen Zirkus gewachsen ist und auch vielleicht eine ganz andere Haltung dazu hat und das auch sehr viel nonchalanter angeht, als das mal der Fall war. Und manchmal kann ich ihn gar nicht wiedererkennen, wenn ich ihn da so reden höre und da sprudelt es aus ihm raus, weil das eben vor 10 Jahren noch ganz anders war. Aber ein super sympathischer Kerl, ein großer Sportsmann und das, wie er da Darts wirft und sich da auch über diese Jahre permanent in der Spitze hält, trotz der einen oder anderen Krise, das ist absolut vorzüglich.
So, Luke Littler hast du angesprochen, der hat sich's, ich habe nicht genau verstanden, warum, aber der hat sich's mit dem Publikum verscherzt. Sven, magst du kurz elaborieren, was genau da passiert ist, wenn überhaupt was passiert ist, oder ist das wieder nur hierzulande, weil gerade ein gewisses Winterloch herrscht, ein kleines bisschen größer gemacht worden, als es dem Anlass überhaupt entsprechen würde?
Hat der Baseballspieler Reggie Jackson nicht mal gesagt, they don't boo nobodies?
Ja, das kann sein. Und hat nicht George Steinbrenner, also Reggie Jackson war ja Mr. Oktober und George Steinbrenner, weil er im Oktober, also dann, wenn es wichtig wurde, die Bälle rausgeschlagen hat aus dem Stadion. Und Dave Winfield, der dann auch für die Yankees gespielt hat, war, glaube ich, Mr. May. Der hat seine Home Runs nur dann geschlagen, wenn es nicht wichtig war. Aber zurück zu Luke Littler. Oder war es Mr. April? Bin mir nicht ganz sicher bei Dave Winfield. But anyway, zurück zu Luke Littler. Also er polarisiert schon, wollen wir damit sagen, Sven.
Ja, weil die Leute natürlich dann doch eher denjenigen auspfeifen, der bekannt ist und an der Spitze ist, als denjenigen, den keiner kennt. Das hat Reggie Jackson damals wunderbar formuliert. Ich glaube, das hat eine Vorgeschichte gestern, was dort abgelaufen ist zwischen Luke Littler und dem Publikum. Zum einen ist natürlich dort der Aspekt, dass dieses Publikum unberechenbar ist für jeden Spieler. Jahrelang wurde Luke Littler natürlich da enorm unterstützt, auch ein bisschen zu seinem Weltmeistertitel getragen, weil jeder eben sehen wollte, wie dieser junge Engländer dort sich zum Prinzen des Palasts macht. Davon hat er auch profitiert. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass die Menschen häufig mit dem Außenseiter mitfiebern aus dem einfachen Grund, weil es dann spannende Spiele gibt und weil die Session noch ein bisschen länger dauert, was übrigens auch dem Verband zugutekommt, weil je länger die Session dauert, umso mehr Bier lässt sich natürlich auch vertilgen in den Minuten. Aber das nur als Nebeneffekt. So, insofern ist das unberechenbar, was die Leute in dem Publikum machen und dann auch ein Stück weit für die Spieler einfach zu akzeptieren. Bei Luke Littler kamen zwei Sachen zusammen. Zum einen hat er überhaupt nicht damit gerechnet, dass das Publikum so auf Seiten seines Landsmanns Rob Cross sein würde. Vermutlich, weil er es einfach bislang gar nicht gewohnt war, dass jemand gegen ihn sein könnte und für den anderen, weil eben bislang die Sympathien doch immer stark bei Littler waren. Das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den man nicht einfach unbeachtet lassen darf, ist, da waren fast ungefähr 50% Deutsche in der Halle, was du dann immer zwischendurch sehr gut hören kannst, wenn es ins deutsche Gesänge in diesem Eli Pelli gibt. Und die Deutschen haben eine Vorgeschichte, die deutschen Darts-Fans eine Vorgeschichte mit Luke Littler. Das ging ich glaube, im April los. Da hat er ein Turnier in München gespielt, wo er dann extrem ausgepfiffen worden ist, auch weil die deutschen Fans da ziemlich wenig Gnade kennen. Dann gab es auch noch ein für mich bezeichnendes Spiel. Da gab es, glaube ich, diese Weltmeisterschaft, als Luke Littler zusammen mit Luke Humphries für die Engländer angetreten ist und das gegen Petretzko und Schindler auf deutscher Seite so. Und da haben die deutschen Fans, weil das in Deutschland stattgefunden ist, natürlich extrem Partei ergriffen und mitunter dafür gesorgt, dass am Ende tatsächlich die Deutschen gewonnen haben, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war, weil Littler und Humphries natürlich die Besten der Welt sind so. Und da hat sich Littler verbal dazu geäußert, was aus meiner Sicht vielleicht auch seiner Unerfahrenheit geschuldet ist, denn mit dem Publikum sollte man sich aus meiner Sicht besser nicht anlegen. Aber da sind ein paar Worte gefallen, die auf der anderen Seite natürlich auch nicht unbedingt gut angekommen sind. Und das Ganze hat sich dann alles vermischt in seinem Achtelfinale gegen Rob Cross und hat tatsächlich für eine Atmosphäre gesorgt, die Littler wahrlich nicht zum Positiven geneigt war. Am Anfang war das natürlich extrem für Rob Cross, wo nichts dagegen zu sagen ist. Und später ist es natürlich dann auch in eine Richtung gegangen, wo man dann die Fehlversuche von Littler bejubelt hat oder ihn ein bisschen ausgepfiffen hat. Und das ging ihm dann schon extrem nahe. Und das hat er ja hinterher dann auch zugegeben, dass er so ein bisschen die Nerven verloren hat, die Contenance. Und das hat natürlich dann in diesem Interview direkt nach Abpfiff, was direkt nach dem letzten Dart gesorgt, wo natürlich dann auch nicht einfach ist für jemanden in so jungem Alter wie Luke Littler. Das muss man schon auch nachsehen. Aber nichtsdestotrotz hat er sich natürlich da auch zu einer Aussage hinreißen lassen, die jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht sinnvoll war. Aber er hatte da gesagt, mit eurem Eintrittsgeld bezahlt ihr meine Prämien. Das mag faktisch stimmen, aber man sollte, glaube ich, nicht die Hand essen, die einen füttert. So, weil natürlich nicht unbedingt die unglaublichen Fähigkeiten von Littler im Dartspielen ihn zum Millionär gemacht hat, sondern die Tatsache, dass eben Millionen diese Fähigkeiten Woche für Woche anschauen. So, dieser Zwist ist einfach dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und da wird jetzt interessant sein in den nächsten Runden, wie sich das fügt, ob beide Seiten dann einen Schritt auf sich zumachen oder ob das jetzt nur weiter auseinander geht. Ich glaube, dass Littler das Publikum genauso benötigt wie das Publikum Littler, weil die Leute wollen fantastische Darts sehen, die ihnen dann auch Luke Littler am besten zeigen kann. Und umgekehrt wird auch Littler die Unterstützung benötigen, um dann am Ende seinen Titel zu verteidigen. Weil wenn du 3000 Leute hinter dir, gegen dich hast, das ist enorm von der Atmosphäre. Also klar, im Fußballstadion, das sind 80.000, das ist eine andere Dimension. Allerdings ist natürlich das Echo in so einer Halle gewaltig. Und zum anderen im Fußball, da konzentriert sich das auf eine Mannschaft. Und beim Darts konzentriert sich das auf einen Einzelnen. Ich glaube, es ist immer schwieriger, als Einzelner mit dieser Situation umzugehen, als als Team. Insofern, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit zu leisten sein. Vielleicht gibt Luke Littler von seinem Preisgeld mal eine Runde aus für die Menge und dann gibt sich das wieder.
Ja. Na, dann lass uns, weil du die Deutschen schon ansprichst, zum Schluss kommen mit der Frage, ich glaube, ich habe es eh in der SZ gelesen, es scheint so zu sein, dass der deutsche Dartsport in der Breite immer besser wird, aber dass einfach die absoluten Spitzenspieler oder der absolute Spitzenspieler fehlt. Habe ich das richtig interpretiert?
Lass mich mal so formulieren. Der Anspruch, der aus Deutschland an diese Spieler momentan gerichtet wird, ist gewaltig. Weil natürlich diese Sportart vom Zuschauerinteresse, speziell die WM in den vergangenen Jahren, durch die Decke gegangen ist. Und so schnell, wie sich ein Fernseher einschalten lässt, lässt sich nicht mal eben die Darts-WM gewinnen. So, du musst ja als Spieler schon, um eine Chance zu haben, mit Luke Littler und Luke Humphries und so weiter mitzuhalten, permanent auf diesem Niveau spielen. Und du brauchst ja dann natürlich auch einfach eine riesige Anzahl an Spielern aus, die das im Nachwuchs betreiben und die Profis werden wollen, um dann auch diese absoluten Spitzenkönner oben zu haben. Und ich glaube, diese Historie hat Deutschland einfach noch nicht im Vergleich zu England. Und wenn du sagst, dass Deutschland in der Breite gut ist, ich meine, das waren jetzt 8 Spieler, die da teilgenommen haben bei dieser WM. Und insgesamt waren 128 im Startfeld. Das ist ja immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz, ja, wenn du das jetzt mit England vergleichst. So, insofern ist es natürlich sehr viel naheliegender, dass am Ende Engländer um den Titel spielen, wenn du so eine breite Basis hast. Und ich glaube, wenn du in diese Spitze willst, absolut, dann braucht Deutschland auch noch eine ganz andere Basis, noch sehr viel mehr Spieler und auch Spieler, die noch mehr aus dem Nachwuchs kommen und die vielleicht ihr Leben lang schon professionell auf Darts trainiert haben, um dann eben diese Fähigkeiten zu haben, die so ein Ausnahmetalent wie Luke Littler hat, dass die Deutschen das Potenzial haben, aufgrund des Zuschauerinteresses, irgendwann mal um den Titel mitzuspielen, da bin ich mir sicher, weil in dem Moment, wo jetzt hier in diesem Darts so viel Aufmerksamkeit ist und auch so viel Geld, ich meine, der Sieger bekommt 1 Million Pfund, schafft natürlich einfach Anreiz für die Jugend zu sagen, Mensch, ich mache das professionell, weil ich damit mal meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, als zu sagen, okay, Mensch, mit dem Darts, wenn ich Profi werde, dann muss ich mir immer noch um einen Zweitjob Gedanken machen. Das wird sicherlich dafür sorgen, dass in Deutschland sehr viel mehr mit Darts beginnen. Und es benötigt ja auch nicht viel, um Darts zu spielen. Hängen so ein Board an die Wand und werf die Pfeile drauf. Insofern, glaube ich, werden die Deutschen von Jahr zu Jahr immer besser werden. Aber um es dann ganz an die Spitze zu schaffen, brauchst du aus meiner Sicht noch einen breiteren Unterbau, der sich sicherlich momentan in der Entwicklung befindet.
Ich sag dir, was ist, Sven, in Vorgriff auf die Australian Open 2026, der Deutsche Tennisbund wäre gottfroh, wenn er 8 von 128 Männern stellen dürfte für das Hauptfeld der Australian Open. Also nach meinem Wissen sind fix drinnen Sascha natürlich, dann Daniel Altmaier, Struffi ist wieder Top 100 und möglicherweise Jannik Hanfmann. Und der Rest müsste über die Quali kommen. Also 8 von 128 ist gar nicht mal so schlecht und mit Sascha Zverev ist ja jemand da, der auch in der Weltspitze drinnen ist.
Es war wie immer ein Fest. Tennisspielen ein bisschen unter die Arme zu greifen, lieber Jens, ich glaube, dass der Konkurrenzkampf im Tennis noch ein klein wenig größer ist als in dieser jungen Sportart.
Sven, es war wie immer ein Fest, eine Freude. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und du weißt ja, ich melde mich alle 2 Wochen und freue mich sehr, wenn du dann abhebst. Danke dir.
Lass es weitergehen. Happy New Year, so machen wir es.
Kurze Pause in der Big Show 742.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 742. Natürlich gibt es auch in dieser Woche den Motorsport und ich freue mich, dass wir mit Eddie Mielke und mit Stefan der Voice Heinrich wieder mal das Traumduo am Start haben. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch, ja, zum 2025er Kehraus.
Ja, genau, das machen wir jetzt und grüß dich, Eddie.
Ja, das passt. Traumwetter heute in Bremen. Die Enkelkinder sind nicht mehr da, die über Weihnachten hier aus unserer Wohnung eine Achterbahn mit vielen Legosteinen auf nackten Füßen am frühen Morgen auf dem Weg ins Badezimmer gemacht haben. Es ist beängstigend ruhig hier. Deswegen kommt ihr beide mir gerade ganz gelegen.
Gut, das ist sehr, sehr schön. Perfekt. Es gibt ja dann doch einige Themen, The Voice und ich haben vergangene Woche schon die Dakar angesprochen und ich glaube in der Minute, The Voice, als wir aufgelegt haben, kommt die Message rein, dass Marc Mateschitz mitfahren wird, ich glaube als Fahrer und dass eine Frau Swarovski, ich weiß nicht, ist es Victoria, ich weiß es nicht, Victoria. Als Beifahrerin, ich hoffe nicht als seine Beifahrerin, weil dann gebe ich diesem Duo nicht wahnsinnig viele Chancen, das Ganze zu beenden. Aber jetzt nur mal ganz konkret gefragt. Natürlich, Geld is not the issue. Mhm. Aber was braucht es für jemanden? Hat der überhaupt irgendeine Rennerfahrung? Der kann doch nicht so wie ich einfach sagen, komm, ich fahre jetzt mal die Dakar mit.
Das könntest du theoretisch, wirst aber keine Zulassung bekommen. Früher in den 80er, 90er, 2000er Jahren, der Eddie weiß es natürlich genauso gut wie ich, haben wir ja dann durchaus auch mal branchenfremde Starter dabei gehabt, also auch so viele französische Film- und Rockstars. Claude Brasseur ist gefahren mit Jackie X im Mercedes G, hat sogar gewonnen. Bei schwieriger Navigation hat es also hervorragend gemacht. Wir hatten Paul Belmondo, der später auf Formel 1 und Le Mans gefahren ist, mit dabei, der Sohn von Filmstar Jean-Paul Belmondo, da hat es ja auch gepasst. Johnny Hallyday ist mitgefahren, also wenn du so willst, im Entertainment-Bereich, die Crème de la Crème der Franzosen hat mitgemacht, denn die Dakar war immer eine urfranzösische Angelegenheit. Ist über die Jahrzehnte internationaler geworden, was wir inzwischen in der Teilnehmerliste auch sehen, in vielen, vielen verschiedenen Nationen. Und in der Tat, auch was die VIPs angeht, ist da immer wieder was passiert. Klar ist aber, das Niveau ist höher. Und sowohl Marc Mateschitz wie auch Victoria Swarovski, und da will ich jetzt kein Porzellan oder Kristall zerbrechen, die werden beide fahren, aber Victoria tatsächlich in der deutlich kleineren Klasse. Und beide haben sich seit 2 Jahren, Jens, wirklich vorbereitet mit vielen Starts bei anderen Läufen zur Rallye Raid Weltmeisterschaft. Da gibt es diverse Kurzveranstaltungen, die so zwischen 3 bis 6 Tage gehen, in Spanien, Portugal, dann natürlich auch auf der afrikanischen Kontinent. Die haben das schon sehr, sehr professionell, sehr ernsthaft gemacht, haben auch teilweise die Beifahrer gewechselt, haben sich wirklich hochgearbeitet, um tatsächlich eine Startgenehmigung zu bekommen für die Dakar fahren. Und deswegen ist uns das vielleicht bei der letzten Sendung auch durchgerutscht. Und das kennt Eddie auch. Fahren allerdings unter Pseudonym. Das ist im Motorsport bei berühmten Leuten, die mal in den Motorsport reinstuppern wollen, ja nicht unüblich. Also Marc Mustermann, der Mateschitz ist das sein Name. Und die Victoria Swarovski fährt unter dem Pseudonym Vic Pick.
Ja. Eddie, magst du dazu was sagen? Oder wenn wir bei Pseudonym sind, gleich den fließenden Übergang zu Max Verstappen finden, der ja auch unter Pseudonym geübt hat und sich jetzt Mercedes versprochen hat.
Ja, ja, Franz Herrmann, und zwar in der Eifel bei der NLS, um seinen Permit zu machen. So ein Permit wie Franz Herrmann, besagter Max Verstappen, in der Eifel machen musste, muss man bei der Dakar nicht machen. Aber um nochmal kurz auf die Dakar einzugehen, mal unabhängig jetzt von den Namen Mateschitz und Swarovski, ich gucke da natürlich hin, weil ich komme aus dem Endurosport und am 3.1. geht die Dakar los. Stefan, korrigier mich, das wird, glaube ich, eine der längsten Dakars überhaupt aller Zeiten. Und da gucke ich natürlich insbesondere auch aufs Zweiradsegment, was die KTMs so machen werden. Sanders, der Australier, schafft er es da, seinen Titel zu verteidigen und wieder eine Benchmark zu setzen. Ich finde es ehrlich gesagt gut jetzt nach ein paar Wochen, dass es so früh im Jahr dann, nämlich am 3.1. startet die Dakar, mit Motorsport schon wieder losgeht. Und ich bin mal gespannt. Die Pseudonyme klingen ja ganz nett. Natürlich gucke ich mir das an. Das wird eine spektakuläre Veranstaltung, die Dakar, ab 3.1.
Ja, so, Max Verstappen. Eddie, der Ball liegt immer noch bei dir. Ja. Max Verstappen hat sich Mercedes versprochen. Ist das ein Vorbote, dass wir in 2, 3 Jahren, vielleicht schon in einem Jahr, Max Verstappen dann auch in der Formel 1 bei Mercedes sehen werden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, aber ich habe das durch meinen guten Bekannten Jules Gunon so richtig mitbekommen. Der war mit Max Verstappen, Jules Gunon, ja in Andorra lebender Mercedes-AMG-Werksfahrer, war so ein bisschen da der Guide bei den Testfahrten und da habe ich erst gedacht, ich guck nicht richtig. Aber so wie das Auto von Max Verstappen und seinem Sim-Racer Chris Lalheim, den er ja hochgezogen hat und in den realen Rennsport reinführt. So wie das Auto gebrandet war, das war eben, was wir ja auch aus der DTM von Thierry Vermeulen kennen, dem Sohn seines Managers, das war im Verstappen Racing Design designt, das Auto, der Mercedes AMG. Ja, und letztendlich ist das natürlich ein Coup. Die haben sich zumindest für die GT3-Ebene schon mal mit den verschiedenen Einsätzen mit dem Max Verstappen Racing Team geeinigt. Und da muss ich wirklich zugeben, da war ich wirklich sehr, sehr überrascht, weil ich dachte, auch immer mit Hinblick auf meine Lieblingsveranstaltung im Mai, dem 24-Stunden-Rennen in der Eifel, ich dachte, dass das alles in Stein gemeißelt ist, was Max Verstappen und GT3-Einsätze angeht, mit seinem Ferrari, den er ja in der Eifel auch ausgeführt hat. Tja, jetzt hat man sich mit Mercedes-AMG geeinigt. Was das langfristig bedeutet, das weiß ich noch nicht. Aber du hast natürlich recht. Also wenn man sich dann als Racing-Team, und so sieht sich ja Max Verstappen auch als Teambesitzer dieser GT3-Mannschaft, wenn man sich so committet mit Mercedes-AMG, tja, also wer weiß, was da noch alles hintersteckt. Für mich ist erstmal das Wichtigste, dass er dann hoffentlich tatsächlich im Mai beim 24-Stunden-Rennen antritt. Und dann, bin ich mir ziemlich sicher, kann das ja nach der jetzigen Entscheidung in Zukunft beim Max Verstappen Racing mit Mercedes-AMG-Fahrzeugen zu sein, nur ein Mercedes-AMG-GT3-Fahrzeug sein. Ja, letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir egal, mit welchem Auto er im Mai bei den 24-Stunden-Rennen in der Eifel antritt. Aber ich weiß nicht, wie Stefan das einordnet. Mich hat das schon so ein ganz klein bisschen überrascht.
Ja, mich hat es auch überrascht, denn mit dem Ferrari, das hat ja wunderbar funktioniert. Das Auto hat prima funktioniert, wobei man dazu noch sagen muss, aber das soll in diesem Fall, glaube ich, beim Thema Max und Markenwechsel im GT3-Sport von Ferrari zu AMG Mercedes, glaube ich, nicht das Hauptthema sein. Der AMG Mercedes GT3 ist deutlich billiger als der Ferrari. Ferrari ist das mit Abstand teuerste Auto. Wir haben so beim Lamborghini GT3 bei etwa 430, 450.000 liegen. Ist der mit einem aktuellen Evo-Paket versehene Porsche bei 580. Der Mercedes deutlich drüber bei so 630, 640 und der Ferrari bei weit über 700.000 Euro. Das ist allerdings bei einem vierfachen Formel-1-Weltmeister mit Red Bull-Sponsorship, glaube ich, nicht das ganz große Thema. Was aber Fakt ist, ist, dass Mercedes einer der verbreitetsten Autos weltweit ist, dass die am meisten Daten haben und auch, was die Ersatzteile angeht, sehr, sehr eng mit den jeweiligen Einsatzteams, den Kundenteams kooperieren. Das ist ähnlich gut wie bei Porsche, bei Ferrari ist es schlechter, bei Lamborghini ist es schlechter. Es wären ein paar Faktoren gewesen sein, die Max dazu bewogen haben, jetzt im nächsten Jahr im Sportwagenbereich, im GT3-Bereich unter einem möglichst guten Stern zu fahren.
Ja, und die haben natürlich auch mit Jules Guinan und Maro Engel und Louis Auer und Lukas Stolz, also wenn ich jetzt an Lukas Stolz meinetwegen und Maro Engel denke, aber eben auch Jules Guinan und Louis Auer, Leute, die Rennerfahrung in der Eifel haben und Kilometer in der Eifel haben. Maro Engel, ja da auch schon Gesamtsieger, mehrfach auf der Pole gewesen. Da sind natürlich dann auch vom Datentransfer her ganz andere Möglichkeiten für Max Verstappen, dass er sich da halt Daten angucken kann von Markenkollegen. Das ist natürlich wesentlich breiter bei Mercedes-AMG aufgestellt. Mhm. Als bei Ferrari-Teams. Okay, Fricadelli Racing, ja, auch letztes Jahr der privat eingesetzte Ferrari mit guten Ergebnissen. Aber so, dass man da wie ein Max Verstappen halt arbeitet, an Daten, an Erfahrungswerten von den Teamkollegen rausziehen kann, das ist natürlich bei Mercedes-AMG wesentlich breiter aufgestellt. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, hat für den guten Max Verstappen auch eine Rolle gespielt.
Wird es The Voice ein Hauen und Stechen geben? Wer mit Max Verstappen in diesem Team sein darf, wenn er tatsächlich die 24 Stunden am Nürburgring fährt? Oder denkst du, dass hier eine gewisse Scheue von den anderen Fahrern am Start sein wird? Oder steht das vielleicht jetzt sogar schon fest, wer die anderen beiden Jungs sind, mit denen er die 24 Stunden fährt?
Glaube ich noch nicht. Steht ja noch gar nicht fest, ob er tatsächlich 2026 beim 24-Stunden-Rennen wieder fährt. Weil auch wahr ist der Anspruch natürlich von Max, sich gut vorzubereiten. Der war jetzt sehr erfolgreich, hat prima geklappt bei einem relativ kurzen Rennen zur NLS, 24 Stunden weiß er, ist wirklich was anderes. Und da will er unbedingt vorher dann, vor allem wenn ein Markenwechsel jetzt eben noch ins Haus steht, mit dem Wechsel von Ferrari zu Mercedes, Kilometer auf der Nordschleife sammeln. Und da ist dann die Frage beim neuen Formel-1-Reglement mit neuen Motoren, mit neuen Autos, ob tatsächlich da Zeit für ist, ob man das vorher so einrichten kann, dass er 26 mit mindestens einem Start vorher auf der NLS, dann das 24-Stunden-Rennen fährt. Das 24-Stunden-Rennen selbst hat keine Überschneidung mit der Formel 1. Das wäre theoretisch also machbar, aber er wird sich da nicht auf irgendwas, auf irgendeinen halbgaren Deal einlassen. Wenn, will er selber sehr gut vorbereitet sein, völlig verständlich, denn da will er natürlich, das ist der Anspruch, wenn er beim 24-Stunden-Rennen fährt, will er vorne mitfahren und wenn es geht, gewinnen. Klar, alles andere macht für ihn keinen Sinn. Also ich bin mal gespannt, wie es läuft, und er wird sich seine Fahrer raussuchen. So wird das sein. Der wird sich gucken, wen er da hat und mit wem er am besten kooperieren kann. Und ich bin sicher, Mercedes wird dann da kein Veto einlegen.
Ja, und man kann davon ausgehen, Jens und Stefan, dass Chris Lalhelm wird auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Mit dem ist er ja zusammengefahren. Den hat er ja über Sim Racing in die reale Racing GT3-Welt reingebracht. Ja, und dann jetzt beim Test in Portugal, Jules Gunon war da natürlich schon nah dran. Und da kann man davon ausgehen, dass auch mit Jules Gunon, Dani Junkandeja, das Einsatzteam, was es dann sein wird für die Max Verstappen-Mannschaft, da gibt es genügend Alternativen und genügend Optionen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, Jens. Der wird dann schon die passenden Fahrer finden auf seinem Auto. Jetzt bist du wieder stumm. Bin ich jetzt heute auch noch
Regisseur? Ja, du bist heute Regisseur und Produzent und alles in einem. Dazu eine Frage noch. Du weißt, wir wollten einmal mit dem Chef vom Hockenheimring sprechen, das kriegen wir 2026 sicher hin. Aber wie ausgelastet ist denn der Nürburgring? Ich meine, warten die drauf, dass Max Verstappen anruft und sagt, übrigens Burschen, Donnerstag, Freitag hätte ich Zeit, macht mir mal die Strecke frei, oder ist der Nürburgring durchgetaktet das ganze Jahr, dass es schwierig sein wird, auch in dieser Hinsicht, dass Max die nötigen Kilometer reinbekommt?
Also wenn er testen kann, er da, das wird machbar sein. Der Nürburgring selbst wird froh sein und die Langstreckenrennserie wird froh sein, wenn er dabei ist, weil das nochmal einen extra Schub gibt. Aber man sieht es an den Teilnehmerzahlen, man sieht es vor allem auch an der Zuschauerresonanz. Der Nürburgring und die Nordschleife, die ist nach wie vor ganz, ganz weit oben bei den Fans und in der Öffentlichkeit. Die brauchen den Max nicht zum Überleben, aber es ist natürlich ein wunderbarer Bonus. Eddie kriegt es ja umso mehr noch mit, als er tatsächlich dann ja bei der Übertragung 24 Stunden sehr oft dann eben auch von den Fansites berichtet. Es ist geil, wenn man da natürlich einen vierfachen Weltmeister mit im Starterfeld hat. Aber klar ist, dass der Nürburgring eine sehr, sehr gute Auslastung hat, allein durch die Industrietestfahrten. Inzwischen ist es ja so, dass auch die nicht-deutschen Hersteller damit werben, zum Beispiel General Motors mit ihrer neuen Corvette, dass die Nürburgring-Nordschleifen getestet ist. Damit werben die in Amerika. Das heißt, bei Sportwagen-Freaks, die solche Autos kaufen wollen, ist das ein Markenzeichen. Wenn die wissen, okay, Nordschleife, ist das Auto gut gefahren, war dabei, wurde getestet. Das heißt, dass wir rund um den Nürburgring ja auch wahnsinnig viele Dependancen der Teams haben, von Aston Martin, von Stellantis, von eben auch Chevrolet, die haben da eigene Fabriken, eigene kleine Werkstätten, um die Autos ausführlich zu testen. Und ähnlich wie beim Hockenheimring ist es auch am Nürburgring. Also freie Tage wirst du da kaum finden. Das ist gut, weil die müssen ja auch Geld verdienen. Das sind mittelständige Unternehmen. Und die ja angedachte Schalte mal mit dem Geschäftsführer Hockenheim werden wir ganz sicher Anfang 26 hinbekommen. Mit der Frage im Hintergrund, das weiß auch Eddie, warum hat denn der Nürburgring so ähnlich wie der Hockenheim kein Formel-1-Rennen momentan? Das ist die Frage aller Fragen. Und es hängt natürlich vor allem mit den Finanzen zusammen. Wenn jetzt wir Portimao gerade mitbekommen haben, die ab 27 wieder im Formel-1-Kalender sind, die kriegen 40 Millionen von der portugiesischen Regierung. Und von ihrem Landkreis kriegen sie auch noch Geld. Damit kann ich dann die Formel 1 natürlich auch kaufen und locken. Sowohl der Nürburgring wie auch der Hockenheimring kriegen nicht einen Cent vom Land oder vom Staat und müssen das alles selbst finanzieren. Das ist natürlich extrem schwierig und eine ganz, ganz andere Herausforderung. Ob dann durch den Ausstieg von Audi sich da irgendwas verschieben wird, werden wir abwarten. Aber wir werden da einfach beim Hockenheim-Geschäftsführer mal nachfragen.
Tja. Vielleicht können diese 30 Millionen in Portimao dazu verwendet werden, dass die Strecke ein bisschen breiter wird, dass es für die Formel-1-Autos auch möglich ist, dann zu überholen. Wir machen mal eine kurze Pause, denn noch sind wir nicht durch mit dem Motorsport-Thema. Mit Eddie Milke und mit Stefan Heinrich. Kurze Pause, Big Show 742.
Ja, hallo, hier ist der David Storer und ihr hört Sportradio 360.
So, Herrschaften, die Big Show 742, weiter geht's mit Eddie Milchkern, mit Stefan der Voice Heinrich und mit zwei Themen, IDM und DTM. Wir fangen mit der IDM an. Eddie, du hast mir geschrieben, die IDM, ja, wird zur Europameisterschaft. Ist das jetzt ein Aufstieg? War sie das ohnehin immer schon? Was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist die, also IDM, das sagt ja schon der Name, Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. IDM Superbike, seit einigen Jahren ja erfolgreich veranstaltet von der Motorpresse Stuttgart um Norman Boy. Und das bekommt jetzt mit den internationalen Verbandsstrukturen tatsächlich den Titel Euromotor. Das betrifft natürlich die IDM Superbike, das betrifft aber auch die neue Sportbike-Kategorie. Und die ersten positiven Aspekte, die sieht man schon. Ich bin ja ohnehin zusammen mit Radio Victoria und unserem Producer Stefan Kraus und auch Lukas Gajewski und Tommy Deitenbach, meinen Kollegen im Stream, Daniel Peric gehört da auch noch mit zu, seit einigen Jahren auch mit dem ganzen Thema betraut, weil wir einen Livestream irgendwann mal kreiert haben, der sehr, sehr erfolgreich läuft. Also das heißt, man kann die Euromoto, so wie sie in Zukunft heißen wird, auch europaweit, weltweit über einen sehr professionell gemachten Livestream sich anschauen. Ja, und die ersten Ergebnisse, die sieht man schon. Also das Feld ist ja sowieso sehr international. Also wir haben sehr viele Fahrer. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Hannes Sommer denke, der auch WM-Erfahrung hat, der dort mitfährt. Oder Tati Mercado, Argentinier, zwar in Italien lebend, der da mitfährt. Lorenzo Zanetti, Ducati-Testfahrer, der da mitfährt. Und letztes Jahr haben wir ja von unseren beiden Sky MotoGP-Experten Lukas Tudovic gegen Florian Alt einen faszinierenden Zweikampf in der Königsklasse in der IDM Superbike gesehen. So, jetzt wird's die Euromotor und der Hintergedanke ist natürlich klar, ist das dann von Verbandsseite her nochmal eine Aufwertung. Das ist halt was anderes, wenn es quasi eine Europameisterschaft ist, als wenn es nur eine nationale Meisterschaft ist. Ja, und die ersten positiven Ergebnisse sieht man schon, denn zuzüglich zu den schon genannten Lukas Tudovic, Florian Alt, Hannes Sommer fahren nächstes Jahr die beiden WM-erfahrenen Markus Reiterberger im offiziellen BMW-Team von Werner Dahmen und Marcel Schrötter, Moto3, Moto2, Supersport, WM-erfahrener Bayer bei Gerd 56 an der Seite von Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jenich. Und wenn ich mal genauso durchgucke, dann freue ich mich richtig auf die IDM-Saison, weil wir haben mit dem Sachsenring, wir haben mit Assen, wir haben mit Brünn an der Stelle von Schleiz, das ist so ein bisschen die Kröte, die man schlucken musste in Sachen IDM. Straßenrennen sind nämlich nach diesem Euromoto-Reglement und den Vorgaben der internationalen Verbände nicht mehr erlaubt. Schleiz fällt leider raus aus dem Kalender, aber dafür eben die WM-Strecken, Sachsenring, Most, Superbike-WM-Strecke und natürlich eben Assen. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr auf das Comeback auf IDM-Ebene von der WM-Strecke in Brünn, die ja auch im letzten Jahr in der MotoGP ihr Comeback gegeben hat. Also das kann ich den Fans nur wärmstens empfehlen. Man kommt nah ran. Die Teams sind alle sehr, sehr offen. Jeder darf ins Fahrerlager. Und es ist großartiger Rennsport, der in den letzten Jahren leistungstechnisch richtig angezogen hat, wenn man mal so die Rundenzeiten mit anderen nationalen Meisterschaften oder auch mit der Superbike-WM vergleicht. Also da geht schon was.
The Voice, jetzt klingelt bei mir natürlich sofort, wenn Eddie sagt, BMW ist da mit dabei. Ist das dann ein privates BMW-Motorrad? Ist das das von BMW in irgendeiner Art und Weise unterstützt wird? Oder ist da einfach ein Rennfahrer zur BMW gegangen am Frankfurter Ring in München und hat gesagt, pass auf, ich will nächstes Jahr IDM fahren. Was habt ihr denn in der richtigen Kubikklasse für mich im Angebot? Ist der BMW selbst überhaupt involviert oder ist das eine reine Privatinitiative?
Das ist eine Privatinitiative, aber BMW ist sehr wohl mit dabei. Markus Reitenberger ist ja nun überall, auch in Asien schon für BMW gefahren, ist ja Testfahrer bei der Superbike, beim Superbike-WM-Team, hat da auch schon Wildcards gehabt. Also das ist dann schon, da ist BMW direkt involviert. Das ist auch gut natürlich für den Organisator, für die Motorpresse in Stuttgart, denn sobald da auch eben deutlich größere Organisationen dahinter sind, gibt es natürlich dann da auch mehr PR, es wird mehr Werbung gemacht, es wird mehr getrommelt. Das ist schon prima. Thema. Und eindeutig, Eddie hat es ja gerade beschrieben, ist es ein Boom und ein Kompliment als Zwischenfazit für die Entwicklung der letzten Jahre der IDM. Keine Frage, das geht wirklich absolut in die richtige Richtung. Und wenn das tatsächlich jetzt auch nicht in der Superbike nur, sondern in den anderen Klassen ähnlich spannend wird, dann ist das vielleicht eben auch ganz wichtig für mal deutschen Nachwuchs in der Superbike, im deutschen Nachwuchs in der Motorradkategorie, dass da sich ein bisschen was tut. Wir haben das ja hier bei dir, lieber Jens, haben eben nicht nur die Spitzen, den Spitzensport immer wieder bei dir Revue passieren lassen und ein bisschen hinterfragt und analysiert, sondern wir haben auch immer gesagt, dass wir auch um den Nachwuchs uns Sorgen machen oder uns eben kümmern. Und klar ist, auf zwei Rädern ist es ein bisschen mau. Über den Rallye-Sport haben wir ja ähnliche schon gesagt. Wir haben da große Namen in der Vergangenheit gehabt. Auf zwei Rädern im Rallye-Bereich. Das ist momentan ein bisschen zäh, aber es tut sich ein bisschen was. Und das ist ein weiteres Beispiel, dass da, wenn diverse Leute tatsächlich zusammenarbeiten und merken, da tut sich was, dann geht es wirklich in die richtige Richtung. Das ist dieser Ruck, von dem ja immer wieder gewisse Bundespräsidenten früher auch gesprochen haben, dass der jetzt im Zweiradbereich in Deutschland passiert. Und es ist für mich ein folgerichtiges Kompliment durch die internationalen Verbände, da jetzt eine Euro-Rennserie draus zu machen. Die haben es verdient.
Jens, um das ganz kurz auf die österreichische Ebene zu hieven, weil ich weiß, du stehst da drauf. Es gibt gerade ein aktuelles Beispiel. Denn der aktuelle IDM-Supersportmeister heißt Andreas Kofler und er kommt aus Oberösterreich und ist der 20-jährige jüngere Bruder in seinem familiengeführten Team. Sein Bruder ist schon Moto3-WM gefahren. Dieser besagte Andreas Kofler, der junge Mann ist gerade mal 20 oder 21, der fährt nächstes Jahr, nachdem er den IDM Supersport-Titel geholt hat, in der Saison 2025 Supersport-WM. Also, da seid ihr Österreicher schon mal weit vorne. Wir haben mit Philipp Oettl zwar auch noch einen deutschen WM-Fahrer, aber Marcel Schrötter zum Beispiel, der kommt jetzt in die IDM zurück, weil er in der auf der WM-Ebene keinen Platz mehr gefunden hat. Davon profitiert dann wiederum die IDM Superbike. Aber auch für die österreichischen Farben, also es geht auch über die IDM. Und ich bin jetzt schon mal ganz gespannt nach einer faszinierenden Saison 2025, was Andreas Kofler dann in der WM auf Supersportebene so leisten kann. Solltest du als Österreicher auch ein Auge drauf haben.
Habe ich mir sofort notiert. Für mich natürlich Andreas Kofler, große Skispringer-Tradition. Ja. Da gab es ja auch mal den Andi Kofler. Ja, Namensvetter gab es ja auch mal. Einer der ersten, der mit dem Mannerhelm gesprungen ist. Ja, und dann hat mir Eddie noch The Voice ans Herz gelegt. Lass uns über die DTM dann zu gegebener Zeit sprechen, haben wir schon gesagt. Aber noch ganz kurz, Supercross in Dortmund und ganz generell jetzt aber, diese Hallenveranstaltungen, begeistern die euch ebenso? Ich war, glaube ich, einmal in der Olympiahalle, da war eine Red Bull-Geschichte, wo es aber darum ging, dass die besonders hoch und weit fliegen mit ihren Motorrädern. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das hieß. Aber ist Hallen-Motocross, lass mich so formulieren, The Voice, was fehlt dir, wenn überhaupt, in der Halle?
Also in der Halle fehlt mir eigentlich nicht so viel, denn man muss sagen, hat in Deutschland wirklich eine tolle Tradition. Es ist ja so ähnlich, wie wenn man sagt, jetzt die Radrennen in der Halle im Winter. Du hast bei uns eben draußen nicht die Möglichkeit, jetzt bei diesen Bedingungen möglichst verletzungsfrei tatsächlich Rennen zu organisieren im November, im Dezember, im Januar. Warum dann das Interesse der Leute eben nicht ein bisschen lenken, tatsächlich auf die etwas kompaktere Form? Es ist dann nicht Motor, es ist eigentlich Supercross, so ähnlich wie wir es aus Amerika kennen von der legendären AMA-Serie, die das ja auch dann in teilweise halb öffentlichen Baseball- oder Footballstadien machen, aber eben auch in geschlossenen Hallen. Das ist eine etwas eigene Fahrtechnik, aber wenn ich da zum Beispiel, ich habe das, ich glaube, 20 Jahre lang oder knapp 20 Jahre lang übertragen, das Supercross in Paris, da ging es um den König und den Prinz von Bercy. Da hatten wir jedes Mal 35.000 bis 40.000 Zuschauer, jeden Tag, Freitag, Samstag, Sonntag, da war die Hölle los. Und wir haben in Deutschland eigentlich Ähnliches. Wir haben 4, 5 große Rennen, dazu gehört Dortmund dazu, dazu gehört natürlich Stuttgart auch dazu, München ohnehin, wo der ADAC sitzt. Sehr, sehr gute Veranstaltungen, es kommen sehr gute Fahrer aus dem Ausland, die dann da auch mitmachen und die deutschen Stars durchaus fordern. Es ist nicht so, dass die Deutschen da allein unter sich sind und dann da einfach ihren B-Champion ausfahren. Nee, nee, die müssen sich da schon richtig strecken. Das ist feinster Motorsport, sehr schwierig, sehr anspruchsvoll. Die Pisten sind prima. Es ist eine sehr eigene, tolle Atmosphäre. Eddie kennt das Vergleichbares ja auch vom Sechstagerennen. Auch das ist in den Hallen eben im Winter inzwischen Kult. Und da strömen die Leute hin und lassen sich das nicht nehmen. Es müssen nicht nur Radrennen draußen sein, es geht eben auch in der Halle. Und im Winter hast du bei uns, bei unseren meteorologischen Bedingungen, keine andere Chance. Ich finde das klasse. Und ich finde, dass da in der Tat auch die Organisationen stimmen. Ich habe Stuttgart eine Weile kommentiert als Hallensprecher. Eddie ist bei vielen anderen Veranstaltungen dabei. Das ist eine sehr lohnende Veranstaltung. Es ist sehr, sehr gut, wenn man da hingeht und trifft da seinesgleichen. Und das ist eine tolle Atmosphäre. Es lohnt sich bei vernünftigen Eintrittspreisen.
Ja, ist echtes Racing, kann ich nur bestätigen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. 9. bis 11. Januar, 3 Tage Vollgas, Action in der Westfalenhalle. Das ist richtiges Racing, international besetzt. Stefan hat's gesagt, aber da gibt's eben halt auch Nachwuchskategorien. Und das stelle man sich mal vor, 10.000 Zuschauer in einer ausverkauften Westfalenhalle, die zelebrieren da einfach mal ADAC Supercross. Und das ist schon klasse. Und der Samstagabend, deswegen unser Hinweis, der ist schon ausverkauft in Dortmund. Und ich freue mich ja schon drauf. Tommy Deitenbach und Lukas Gajewski, meine beiden IDM-Kollegen, die lassen sich da zusammen mit der gesamten Crew auch immer richtig was einfallen. Mit Lightshow, mit geiler Musik, mit geilem Sound. Ja, und eben richtigen Racing. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da nur über mich selber reden. Also außer den ferngesteuerten Rennautos, die ich meinem Enkel zu Weihnachten geschenkt habe. Ich brauche langsam dann mal wieder auch so ein bisschen den Sound, den Geruch, die Atmosphäre. Und die Atmosphäre, die gibt's dann beim Supercross in Dortmund. Deswegen, das kann ich nur empfehlen. Also ich werde auf jeden Fall hinfahren.
Herrlich. So, schaut euch an, wer die Chance hat. Also gut, wer schon Karten hat. Samstagabend, Eddie sagt's ja, ist es ausverkauft. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden. Aber jetzt, wenn die Katar losgeht, dann müssen wir natürlich auch über vielleicht nächste Woche schon wieder plaudern, wie es eben mit Marc Mustermann und wie ist es, mit Wick Pick weitergeht. Kurze Pause in der Big Show 742. Danke, The Voice. Danke, Eddie.